Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, manche Sätze, die gehen einem einfach nicht mehr aus dem Kopf. Das ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her, dass ich diesen Satz gehört habe. Da hat eine alte russlanddeutsche Frau ihr Leben und ihr Schicksal zusammengefasst mit folgenden Worten. In Russland waren wir als Deutsche immer nur die Nazis. So hat man uns da genannt. Und jetzt hier in Deutschland sind wir für andere immer nur die Russen. Ich finde, das ist schon tragisch. Da gibt es Menschen, die sich kaum von ihren Nachbarn unterscheiden und doch dürfen sie nicht so richtig dazugehören. Oder ein anderes Beispiel. Bei einem Geburtstagsbesuch in meiner Vikariatsgemeinde im Sauerland, das ist schon ziemlich lange her, da erzählt das Geburtstagskind: Jetzt wohnen wir schon seit 20 Jahren hier, aber für die Nachbarn sind wir immer noch die neu zugezogenen. Auch da Menschen, die sich kaum von anderen unterscheiden und doch so richtig dazugehören, das tun sie offenbar nicht. Etwas ganz Ähnliches gab es auch zur Zeit des Neuen Testaments in Israel. Da gab es zum einen die in Israel geborenen Juden und solche, die außerhalb von Israel geboren und aufgewachsen waren, die sogenannten hellenistischen Juden. Viele von ihnen sprachen als Muttersprache Griechisch statt Hebräisch. Und dann konnte es durchaus vorkommen, dass sie ihre Kinder schon mal nach griechischen Göttern benannten, einfach nur, weil dieser Name gerade jetzt so in war. Dann hießen die Töchter der hellenistischen Juden beispielsweise anstatt Sarah dann Diane. Und viel gedacht haben sie sich nicht dabei. Aber in den Augen der hebräischen Juden war das unvorstellbar. Also auch für die Zeit der Bibel gilt, da gab es Menschen, die sich nur durch Kleinigkeiten von ihren Mitmenschen unterschieden und trotzdem so richtig dazugehören durften sie nicht. Ich finde das schon merkwürdig, dass wir Menschen unser Zusammengehörigkeitsgefühl von solchen doch wirklich unbedeutenden Kriterien bestimmen lassen. Und zwar durch alle Jahrhunderte hindurch. Brauchen wir das wirklich für die eigene Anerkennung, dass wir andere ausschließen, nur weil sie woanders geboren sind oder mit einem Akzent sprechen? Offensichtlich ist das so. Der Predigttext aus Apostelgeschichte 6 erzählt davon, wie der erwähnte innerjüdische Konflikt, also der zwischen den hebräischen Juden und den hellenistischen, wie dieser Konflikt dann in die Jerusalemer Urgemeinde weitergetragen wurde. Wir können diesen Text dann auch mitlesen. Und ich lese die Verse 1 bis 7 aus Apostelgeschichte 6. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch nach 7 Männern in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ja, wer vielleicht vor meiner Einleitung gedacht hat, dass sich dieser Konflikt in Jerusalem bei den ersten Christen in der Urgemeinde nicht fortsetzt, der sieht sich jetzt getäuscht. Und hätte es damals schon den Spiegel gegeben und er hätte darüber berichtet, dann könnte ich mir vielleicht folgende Titelzeile vorstellen. Skandal in der Jerusalemer Urgemeinde. Latenter Rassismus führt zur Ausgrenzung hellenistischer Witwen. Witwe zu sein, das bedeutete damals fast immer auch arm zu sein. Wenn der Mann als Versorger der Familie wegfiel, gab es für die Frau nur wenige Möglichkeiten, um sich selbst zu versorgen. Eine Witwenrente, so wie heute, gab es natürlich nicht. Im Judentum und auch bei den frühen Christen gab es dafür etwas anderes, und zwar die Armenspeisung. Dahinter stand der Gedanke, jeder, der zu uns gehört, soll auch genügend zu essen haben. Niemand soll in der Gemeinde hungern müssen. Aber das Problem war eben, dass bei dieser Abendspeisung die hellenistischen Witwen übersehen wurden. Und das ist wirklich ein Skandal. Was dieses Übersehen nun tatsächlich bedeutet, das habe ich nicht rausgefunden. Ob das nun hieß, dass die weniger bekommen haben als die anderen oder ob man sie gar weggeschickt hat, ich weiß es nicht. Fest steht nur, die hellenistischen Witwen wurden benachteiligt, weil sie zwar eigentlich dazugehörten, aber dann doch nicht so ganz richtig. Und so waren es gerade sie, die hellenistischen Witwen, die zum Prüfstein des Glaubens in der Urgemeinde wurden. Die gute Nachricht dabei ist, dass die Urgemeinde, das haben wir ja gerade gelesen, diese Prüfung am Ende dann doch bestanden hat. Die Lösung bestand damals darin, dass die Apostel diese Angelegenheit zur Chefsache erhoben haben. Dann haben sie eine Gemeindeversammlung einberufen. Und schließlich wurden Leute bestimmt, die dafür zuständig waren, die Essensausgabe in der Gemeinde jetzt gerecht zu organisieren. Darin liegt für mich der Wert dieser Geschichte, dass der Predigttext sagt, Wort und Tat gehören zusammen. Mission und Diakonie sind die beiden Seiten ein und derselben Medaille. Glaube und Liebe lassen sich nicht voneinander trennen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott durch die Geschichte hindurch seine Kirche immer wieder neu herausgefordert hat, auf die Not von Menschen zu reagieren. Denn Kirche ist immer auch Kirche für andere. Sie ist nie nur für sich selber da. Und wenn die Kirche den anderen in seiner Not nicht sieht und nicht wahrnimmt, dann ist sie selbst in ihrer Substanz und ihrem Selbstverständnis gefährdet. Viele Prüfsteine für den Glauben hat es in der Geschichte der Kirche schon gegeben. Alle kann man gar nicht aufzählen und nennen, stellvertretend für die vielen Prüfsteine nur einige. Im Rückblick erkennen wir ganz sicher und deutlich die Sklaverei als solchen Prüfstein. Ganz eng damit verbunden die Rassentrennung in den USA und in anderen Ländern. In unserem eigenen Land, in Deutschland, dann die Verfolgung und Ermordung von Millionen von Juden. Im 19. Jahrhundert war es in besonderer Weise die soziale Frage angesichts aufkommender Industrialisierung mit all ihren Folgen für die Menschen. Und immer wieder ist es auch der Umgang mit Randgruppen und Menschen, die einfach anders sind als die Norm. Oft hat die Kirche nur zögerlich auf diese Herausforderungen geantwortet und reagiert. Immer aber hat es einzelne mutige Christen gegeben, die sich in den Herausforderungen ihrer Zeit gestellt haben. Ein paar davon zeige ich Ihnen. Da ist zum Beispiel William Wilberforce, der sich gegen die Sklaverei eingesetzt hat. Oder Martin Luther King als Kämpfer gegen den Rassismus und die Rassentrennung. Johann Hinrich Wiechern, der sich der Verelendung der Menschen im 19. Jahrhundert angenommen hat und die Diakonie ins Leben gerufen hat. Und sicher gehört auch ein Ludwig Steil dazu, der sich gegen das Naziregime erhoben hat. Auch diese Liste von Menschen könnte man unendlich weiter fortsetzen. Alle diese Personen machen deutlich, Wort und Tat, Glaube und Liebe, das gehört zusammen. Was aber fordert uns als Kirche und als Gemeinde und als Christen heute heraus? Ich denke, es ist kaum mehr zu übersehen. Die Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht vor Krieg und Terror hierher nach Europa kommen, sie sind nicht nur eine gesellschaftliche Herausforderung, sondern auch ein Prüfstein des Glaubens und der Liebe von Kirche und Gemeinde. Neulich, als wir mit den Konfirmanden unterwegs waren nach Dortmund zur Werkstatt Bibel, ja, da habe ich mehr oder weniger unfreiwillig das Gespräch zwischen zwei Konfirmanden zum Thema Flüchtlinge mitgehört. Und ich war schon voller Sorge und habe gedacht, oh, was kommt da jetzt? Aber es kam ganz anders. Da erzählte der eine Konfirmand dem anderen, dass es jetzt in fast jeder Klasse seiner Schule mindestens einen Flüchtling gibt. Auch in seiner Klasse. Da ist ein Junge, der ganz alleine nach Deutschland gekommen ist, weil seine Eltern im Krieg umgekommen sind. Stell dir nur vor, wie das ist, sagt der Konfirmand. Wenn der dann mal mit guten Zensuren nach Hause kommt, dann ist ja überhaupt keiner da, der sich mit ihm und für ihn freut. Der ist ganz alleine. Oder neulich bei der Klassenfahrt. Da sind dann alle Schüler von ihren Eltern oder zumindest von den Großeltern zum Bus gebracht worden. Nur der kam mit seinem Gepäck ganz alleine. Und niemand war da, der hinter ihm hergewunken hat. muss sagen, ich war richtig stolz, als ich dieses Gespräch mitgehört habe. Stolz auf die Einstellung unserer Konfirmanden, dass sie es geschafft haben, oder zumindest der erzählt hat, es geschafft hat, sich so in die Situation eines Flüchtlings hineinzuversetzen. Stell dir vor, wie das ist, hat er zu dem anderen gesagt. Sich in die Situation eines Menschen hineinversetzen zu können, der doch ganz anders ist als wir selbst, der nicht zu unserer Gruppe so richtig dazugehört, so beginnt Nächstenliebe. Nicht jeder in unserer Gemeinde muss das Flüchtlingsprojekt, zu dem wir aufgerufen haben, selbst aktiv unterstützen. Nicht jeder in der Urgemeinde musste bei der Essensausgabe auch selber aktiv mitwirken. Aber jeder war und jeder ist herausgefordert, sich in die Situation anderer hineinzuversetzen. Stell dir vor, wie das ist. Wer bereit ist, sich in den anderen hineinzuversetzen, der wird ihn ganz sicher nicht ausgrenzen. Nehmen wir als Gemeinde und als einzelne Christen diese Herausforderung, die Gott uns buchstäblich vor die Tür legt, doch an. Denn das steht fest und ist gewiss. Mission und Diakonie, Glaube und Liebe, Wort und Tat gehören zusammen im Leben eines Christen, im Leben einer Gemeinde und im Leben der Kirche. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.